Es geschah am Donnerstag vor einer Woche. Da konnte man es im Stern gleich auf der Titelseite lesen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Großer Titel: Warum es keinen Gott gibt. Und natürlich stand dahinter das jüngste Buch des Oxforder Biologen Richard Dawkins. Das ist ja auf den Bestsellerlisten inzwischen ziemlich weit nach oben geklettert, dieses Buch. Hat den Titel Der Gotteswahn, auf Englisch The God Delusion. Und der Stern feierte das gleich als Abrechnung mit dem Glauben an ein übernatürliches Wesen in jeder Form. Dawkins' These ist ziemlich schlicht. Er sagt, ich fälle ein Urteil über die Wahrscheinlichkeit von Gottes Existenz und die liegt unter 50%. Ich glaube sie ist äußerst gering, sagt Dawkins. Und wie das inzwischen Mode geworden ist, wirft der Autor dann Christentum und Islam kurzerhand in einen Topf. Religion, so seine These, ist nicht nur unsinnig, sondern sie ist vor allem gefährlich, denn der Glaube an ein höheres göttliches Wesen ist vielfach die Ursache von Terror und Zerstörung, so Dawkins. Dem könnte man leicht entgegnen und sagen, der Glaube an ein göttliches Wesen ist vielfach die Ursache von sozialem Engagement und Rücksichtnahme. Aber auch damit, also mit dem Nachweis der Nützlichkeit von Religion, wäre die Frage ja noch nicht entschieden. Gibt es nun einen wirklichen Gott oder gibt es ihn nicht? Dawkins gibt zu, dass seine Position bei den entscheidenden Fragen, nämlich nach dem Sinn des Lebens, nicht viel ausrichtet. Dass er da ziemlich hilflos dasteht. Er sagt sogar, es könnte sein, dass wir die Musik des Universums niemals verstehen werden. Dass uns das also immer ein Rätsel bleiben wird, warum wir überhaupt leben. Und ein Anhänger von Dawkins schrieb jetzt in einem Internetforum, wo das Ganze natürlich heiß diskutiert wird: Betrüge dich ruhig, belüge dich, kauf dir viele schöne Dinge, glaub an Gott oder die Liebe oder auch an beides, tu es einfach. Es wird nichts ändern. Früher oder später wirst du am selben Punkt stehen wie wir alle. Irgendwann wirst du es einsehen, du bist ganz allein. Und daran ändern deine schönen Träume nichts. Und dennoch, trotz dieser Hoffnungslosigkeit, die letztlich damit einhergeht, verkaufen sich Dawkins' Thesen ganz gut, aber inzwischen gibt es heftigen Widerspruch, nicht zuletzt auch von Naturwissenschaftlern. Das war ganz interessant. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Wiener Tageszeitung Die Presse einen Gegenartikel zum Stern. Und da haben sich einige Naturwissenschaftler über den Kollegen Dawkins beschwert, also sie wollten auf keinen Fall mit dem in einen Topf geworfen werden. Sie betonen dagegen, Naturwissenschaft und Glaube schließen sich keineswegs aus. Da kommt also ein Genetiker zu Wort, ein Physiker, der behauptet, dass es bei den Physikern besonders viel überzeugte Christen gäbe. Wir haben auch in unserer Gemeinde einen Mathematiker, ein Professor für Nachrichtentechnik, ein Zoologe, ein Molekularbiologe. Sie alle sagen, nein, wir stimmen mit Dawkins nicht überein. Wir meinen, Religion bzw. Glaube und Naturwissenschaft lassen sich sehr wohl miteinander vereinbaren. Noch interessanter ist ein Buch, das schon im Jahr 2004 erschien, unter der Überschrift Mit Kopf und Herz, Untertitel Bekenntnisse zum Gott der Bibel im Zeitalter der Wissenschaft. Und hier schreiben also etliche, vor allem Naturwissenschaftler, ein Physiker, zwei Informatiker, zwei Biologen, ein Geologe, ein Chemiker, ein Mediziner, ein Astrophysiker, schreiben also sehr persönliche Texte, warum sie dem Gott der Bibel glauben. Tja, und das ist nun die Frage, wer hat recht? Wie sehen Sie persönlich die Sache eigentlich? Denn früher oder später kommt ja an dieser Frage niemand vorbei. Irgendwann muss man sich entscheiden. Und ich denke, es gehört sehr viel Oberflächlichkeit dazu, wenn einer es schafft, sich ein Leben lang um die Gottesfrage herumzudrücken. Es hängt einfach zu viel von dieser Frage ab, um sie offen lassen zu können. Wie kann man nun vorgehen? Wenn man die persönlichen Berichte der Wissenschaftler in diesem Buch liest, dann fällt immer eines auf. Die Klärung der Gottesfrage hing bei diesen Leuten ganz eng zusammen mit ihrer persönlichen Haltung zu Jesus Christus. So schreibt der Bochumer Informatiker Professor Bertsch Eberhard Bertsch ist folgendermaßen, er sagt, mein Glaube ist in gewisser Weise ausschließlich auf die Person Jesu Christi ausgerichtet. Er ist Inhalt, Ziel und Orientierung meines Lebens. So Professor Bertsch. Und sehen Sie, das ist das Faszinierende am Christentum. Danach ist Gott kein Gegenstand der Spekulation, sondern Gott ist aufgetreten und angetreten mitten in dieser Welt. Gott hat sich angreifbar gemacht, aber damit auch greifbar. Und das ist das Skandalöse an Jesus Christus. Während etwa ein Religionsstifter wie Mohammed sich bescheiden als Allahs Prophet bezeichnete und sagt, ich will einladen zum Glauben an Allah, hat Jesus Christus sich selbst ganz anders verstanden. Nämlich, er hat sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet. Als Gott zum Anfassen, wenn Sie so wollen. Er hat gesagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und seitdem Jesus Christus gekommen ist, kann nun kein Mensch auf der ganzen Welt die Gottesfrage klären, ohne sein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus zu klären. Das ist die Herausforderung. Und ich gebe zu, das ist starker Tobak. Und das war vor 2000 Jahren, als Jesus auf der Erde gelebt hat, auch schon starker Tobak. Das Neue Testament berichtet also häufig über öffentliche Diskussionen, an denen Jesus beteiligt war, mitten auf dem Marktplatz. Und das Thema dieser öffentlichen Diskussionen war meistens seine eigene Person. Was nimmt er sich da eigentlich heraus? Welche Autorität kann er beanspruchen und welche nicht? Und es ist hochinteressant, wenn Sie das mal lesen, Jesus ist diesen öffentlichen Debatten nicht aus dem Weg gegangen. Ganz im Gegenteil, manchmal hat Jesus die Marktplätze geradezu gesucht. Hat Jesus Christus die Öffentlichkeit geradezu herausgefordert, nun Stellung zu beziehen zu ihm als Person. Weil Jesus sagt, ich habe etwas zu bringen, ich habe etwas zu geben, das alle brauchen. Und viele haben gesagt, so ein Quatsch, das Letzte, was wir brauchen, ist Jesus. Also alles schon mal da gewesen. Und den Bericht über eine solche öffentliche Diskussion finden Sie jetzt auf Ihrem gelben Zettel, nämlich auf der Rückseite. Wir steigen mitten hinein in eine Rede von Jesus und Sie sehen sofort, dass es dort kontrovers zur Sache geht. Da sagt Jesus mitten in seiner Rede, mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Und mit Geschlecht meint er hier die Zeitgenossen, die Zuhörer, die Leute, mit denen er dort zu tun hat. Und was dann kommt? Tja, das ist wirklich alles andere als schmeichelhaft. Sehen Sie mal hin. Mit wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu. Wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen. Johannes, der Täufer, ist gekommen, aß nicht, trank nicht. So sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen und Menschensohn, das ist ein Titel aus dem Alten Testament, mit dem Jesus sich selbst bezeichnet hat. Der Menschensohn, das ist der, durch den der heilige Gott das letzte Wort über die Geschichte redet. Und diesen Titel hat Jesus auf sich bezogen. Und er hat gesagt, der Menschensohn, also ich bin gekommen, der Menschensohn isst und trinkt und so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer? Ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Wenn man das, was Jesus sagt, kurz auf den Punkt bringen will, dann kann man sagen, ich bringe euch Gottes Angebot, aber ihr lehnt mich ab, weil ich nicht in euer Schema passe, weil ich nicht nach eurer Pfeife tanze. Deshalb wollt ihr mit mir nichts zu tun haben. Ihr verhaltet euch wie freche Kinder auf dem Marktplatz. Und das ist interessant, hier malt Jesus seinen Zuhörern eine Szene vor Augen, die sich die Leute ja lebhaft vorstellen konnten. Wir befinden uns auf einem Marktplatz in Israel. Die Händler preisen ihre Waren an, es wird gehandelt, gestritten, gelacht, es riecht nach Leder, nach frischem Obst. Und die Kinder sind dabei, mitten dazwischen und spielen und freuen sich an dem schönen Wetter. Und dann sind da ein paar Freche, die wollen immer bestimmen, was alle spielen sollen. Ja, wir lassen uns jetzt von der Kleinen mal gar nicht ablenken. Die Frechen, die wollen immer bestimmen, was alle spielen sollen. Ja, und dann sagen sie, los, lasst uns mal Hochzeit spielen. Aber die meisten anderen, die wollen nicht so richtig mitspielen. Und dann nach einiger Zeit sagen diese Frechen schon wieder, also jetzt ist genug, jetzt wollen wir mal Beerdigung spielen. Und da wollen die anderen natürlich, die sich überfahren fühlen, wieder nicht mitspielen. Und das bringt diese Bestimmer erst recht in Rage. Und dann sagen sie, also erst wollten wir Hochzeit spielen, ihr habt nicht mitgemacht. Dann wollten wir Beerdigung spielen, ihr habt auch nicht mitgemacht. Ja, könnt ihr nicht endlich mal tun, was wir euch sagen? Und das mit dem Spielen klappt nicht. Das ist das Bild, das Jesus hier zeichnet. Und das ist hochinteressant. Die Botschaft ist klar. Jesus sagt seinen Zeitgenossen, ihr seid wie diese bockigen Kinder. Und ihr seid noch wetterwendisch dazu. Mein Vorläufer, Johannes den Täufer, den habt ihr abgelehnt mit der Begründung, der ist uns zu streng, zu asketisch, zu ernst, zu abgehoben. Und mich lehnt ihr ab mit der Begründung, du bist uns nicht fromm genug, Jesus, weil du nicht punktgenau dich an unsere alten Traditionen hältst. Deshalb bist du uns nicht fromm genug. Oder anders ausgedrückt, mit Johannes wollten sie Hochzeit spielen und er war ihnen zu ernst. Und mit Jesus wollten sie Beerdigung spielen und er war ihnen zu lebendig. Tja, und dazu muss man natürlich wissen, wer war Johannes der Täufer? Johannes hatte die öffentliche Aufmerksamkeit für Jesus organisiert. Das war seine Aufgabe gewesen. Johannes war so eine Art Pressesprecher für Jesus gewesen. Eine Art Öffentlichkeitsmanager. Johannes war am Jordan aufgetreten mit einer aufrüttelnden Message. Johannes hatte gesagt, Gott kommt. Gott betritt den Boden dieser Welt. Gott gibt euch das Beste, was er hat. Er schickt seinen Sohn. Aber liebe Leute, so wie ihr lebt, könnt ihr nicht vor Gott bestehen. Ihr schert euch nicht um ihn. Ihr vertraut ihm nicht. Ihr gehorcht ihm nicht. Und deshalb kehrt um, damit euch das Kommen Gottes nicht kalt erwischt. So hatte Johannes gepredigt. Und die Reaktion war geteilt gewesen. Und vielen war er unbequem. Und so holten seine Kritiker dann gleich ziemlich schweres Geschoss hervor. Vers 18, sie sagten einfach, er sei besessen. Sie haben sein Auftreten skandalisiert, würde man heute sagen. Er war ihnen zu ernst. Dann diese asketische Lebensweise mit dieser eigenartigen Kleidung. Hätte man ihn heute wahrscheinlich eher für so einen Alternativen gehalten auf den ersten Blick. Das war erstmal ganz interessant, aber es passte dann auch wiederum nicht in ihr Klischee, in ihre Vorstellung. Und dann seine ständigen Bußpredigten. Das ging ihn auf die Nerven, früher oder später. Und er war ihnen einfach unbequem. Und unbequeme Leute wird man wie am besten los, indem man sie einfach abstempelt und verleumdet. Das hat sich bis heute nicht groß geändert. Und dieselben Leute, die Johannes kritisierten, die haben dann auch Jesus voll ins Visier genommen. Wenn Sie mal hier in Vers 19 gucken, da sagt Jesus dann, ja, der Menschensohn ist gekommen, der isst nun und trinkt. Also der tritt nicht so auf wie so ein Alternativer und so sagen sie, sieh was, dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Also Jesus haben sie im Grunde genommen vorgeworfen, dass er zu säkular wäre, zu weltlich, zu normal. Ja, im Gegensatz zu Johannes hat Jesus und haben seine Jünger kaum gefastet. Er hat gutes Essen genossen, schönes Trinken und das passte ihnen nun auch wieder nicht. Und dann haben sie gesagt, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Knallhart. Und sie haben sich dann einer Halbwahrheit bedient. Sie haben gesagt, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und dazu müssen wir wissen, die Zöllner hat man mit den Sündern in einen Topf geworfen, also mit den groben Sündern gewissermaßen, weil die Zöllner mit den Besatzern kooperierten und oft krumme Touren machten bei der Berechnung des Zolls. Und deswegen war das sozusagen ein Pack, Zöllner und Sünder. Und dann hat man zu Jesus gesagt, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Damit hatten sie in gewisser Weise recht, denn Jesus ging ja hin zu denen. Jesus gab denen ja eine Chance. Jesus bot den Zöllnern und Sündern ja Gottes Vergebung an. Aber das meinten die Gegner gar nicht. Die Gegner wollten den Eindruck erwecken, Jesus macht mit denen gemeinsame Sache. Und das stimmte offenkundig nicht. Aber mit welchen Tricks auch immer sie arbeiten, mit welchen Scheinargumenten, welche Halbwahrheiten sie verbreiten, es kommt immer am Ende immer aufs Gleiche heraus und das ist ein bewusstes Nein zu Jesus. Sie sagen bewusst Nein zu Jesus. Und das gibt es bis heute unverändert. Dass Menschen bewusst Nein zu Jesus sagen. Die einen spotten über ihn. Die häufigste Form, Nein zu sagen zu Jesus, ist ein kritischer Umgang mit der Bibel. Wir müssen sehen, die Bibel zeichnet uns ja ein sehr deutliches Porträt von Jesus Christus. Dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er, obwohl er Mensch war, viele Wunder getan hat und ohne Sünde war, ohne Schuld, ohne jeden Makel, dass er massive Wunder getan hat, dass er bewusst und freiwillig den Tod am Kreuz auf sich genommen hat, um die Strafe für unsere Schuld zu sühnen, dass er leibhaftig auferstanden ist von den Toten am dritten Tag, dass er dann noch 40 Tage hier auf dieser Erde gewesen ist, seinen Leuten und anderen immer wieder begegnet und dass er dann in Gottes für uns noch unsichtbare, ewige Welt zurückgegangen ist, von der aus er aber hineinwirken kann in dieses unser Leben und in diese unsere Welt und deswegen sagen konnte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dass er also jederzeit ansprechbar ist für uns. Das ist das eindeutige Porträt, das das Neue Testament von Jesus Christus zeichnet, wo jeder Mensch ihn kennenlernen kann. Und da sagen natürlich viele, das können wir so nicht akzeptieren, den Jesus der Bibel. Und die Folge ist, dass sie sich einzelne Versatzstücke aus dem Neuen Testament gewissermaßen herausnehmen und sich damit ihr eigenes Bild von Jesus Christus zusammenstellen. Ganz selektiv, patchworkmäßig, wie man heute sagt. Ihr eigener Jesus ist das. Da ist das dann Jesus der Sozialrevolutionär, Jesus der Freund der Entrechteten, Jesus der Moralapostel, Jesus das Vorbild der Nächstenliebe oder was auch immer. Man nimmt sich so einzelne Teile heraus und stellt sie in einen neuen Zusammenhang, aber man lehnt den Jesus der Bibel ab. Und das ist auch eine Form, mit der heute bewusst viele Zeitgenossen Nein sagen zu Jesus. Und man kann sagen, wer wie die bockigen Kinder Jesus immer an seinen eigenen Erwartungen misst, an seinen eigenen Vorstellungen, an seinen eigenen Forderungen, der wird Jesus am Ende immer ablehnen. Der landet am Ende immer bei diesem bewussten Nein zu dem wirklichen Jesus. Und der ist unbelehrbar und der ist nicht bereit, Neues über Jesus aufzunehmen. Und der kann die Bibel gar nicht mit richtiger Offenheit und Lernbereitschaft lesen. Das hat ja die Kommunikationswissenschaft auch herausbekommen, dass es mit unserer Bereitschaft, Neues anzunehmen, normalerweise nicht so sehr weit her ist. Ja? Wenn wir etwas hören, was uns nicht passt, was uns unbequem ist, was uns nicht gefällt, dann gibt's drei mögliche Reaktionen. Die erste Reaktion ist, wir überhören das einfach. Wenn die Botschaft aber so stark ist, dass wir sie nicht überhören können, dann deuten wir sie um. Dann frisieren wir sie so, dass sie in unser Schema wieder reinpasst. Wenn sie aber so deutlich ist, dass das auch nicht geht, dass wir sie weder überhören noch frisieren können, dann machen wir sie lächerlich und halten sie uns auf dem Wege vom Leibe gewissermaßen. Das, so sagt die Kommunikationswissenschaft, sind die drei beliebtesten Wege, sich unbequeme Wahrheiten oder unbequeme Botschaften vom Leibe zu halten. Und so machen es viele mit Jesus. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, den Dichter Erich Kästner aus Dresden, der bekannt geworden ist durch seine tollen Kinderbücher etwa. Das fliegende Klassenzimmer nehmen wir mal nur. Der hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von Jesus. Der wollte Jesus als den Weltverbesserer, Jesus als den Revolutionär. Das war so seine Vorstellung. Und dann hat er mal ein Gedicht geschrieben für Jesus, dem Revolutionär, Jesus zum Geburtstag heißt das. Und in diesem Gedicht sagt Erich Kästner Folgendes. Er sagt, du warst ein Revolutionär und machtest dir das Leben schwer mit Schiebern und Gelehrten. Du hast die Freiheit stets beschützt und doch den Menschen nichts genützt. Du kamst an die Verkehrten. Du kämpftest tapfer gegen sie und gegen Staat und Industrie und die gesamte Meute, bis man an dir, weil nichts verfing, Justizmord kurzerhand beging. Es war genau wie heute. Die Menschen wurden nicht gescheit, am wenigsten die Christenheit, trotz allem Hände falten. Du hattest sie vergeblich lieb, du starbst umsonst und alles blieb beim Alten. Soweit Erich Kästner mit diesem zynischen, spöttischen, ironisch herablassenden Gedicht über Jesus. Seine Vorstellung von Jesus war eben, er muss ein Revolutionär, ein Sozialrevolutionär sein, der die Verhältnisse ändert. Und wenn er die Verhältnisse in dieser Welt nicht sichtbar ändert, kurzfristig, dann ist er gescheitert. Und so spricht Kästner mit diesem Gedicht auch ein Nein zu Jesus. Kein kämpferisches Nein, eher ein ironisch herablassendes Nein. Aber eben am Ende ein Nein. Und da ist die große Frage, was sagen Sie zu Jesus Christus? Es gibt so viele Möglichkeiten, Nein zu sagen. Sehr direkt, sehr freundlich, aber doch sehr deutlich. Und dann gibt es noch eine weitere Fassung des Nein. Die kommt hier in den letzten Versen unseres Textes. Das ist ein unbewusstes Nein zu Jesus. Und ich denke beinahe, wenn ich so an die Gespräche denke, die ich mit vielen Zeitgenossen führe, dass dieses unbewusste Nein zu Jesus heute noch viel verbreiteter ist als das bewusste Nein zu Jesus. Sehen Sie mal, wie die Rede hier weitergeht. Da fing er, nämlich Jesus, an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Und dann sagt Jesus, wehe dir, Korazin. Wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidon erschienen, wie sie bei euch geschehen sind, die hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tags. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes, also am Tage des göttlichen Gerichtes, als dir. Das sind alarmierende Töne, die Jesus Christus hier anschlägt. Und er redet sehr, sehr klar. Wehe dir, sagt er. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum. Ich habe Ihnen extra eine kleine Karte von Israel abdrucken lassen, damit Sie sehen, Chorazin, Kapernaum und Bethsaida, das waren drei wichtige Städte, die im Norden des Galiläischen Meeres, also des Sees Genezareth, lagen. Das ist hier dieser obere See. Sie finden den auf dieser Karte ganz deutlich. Und man fragt sich ja, was war mit den Städten? Was hatten die Leute in diesen Städten, in Chorazin, in Bethsaida, in Kapernaum sich denn besonders zu Schulden kommen lassen? Was wirft Jesus ihnen vor? Und jetzt fällt uns was Hochinteressantes auf. Wissen Sie, diese Städte, die waren nicht besonders unmoralisch. In diesen Städten wird uns nichts davon berichtet, dass Jesus systematisch verfolgt wurde. Anders in Nazareth zum Beispiel. Da haben sie ihn mal einen Hang hinunterstürzen wollen, um ihn umzubringen. Das erfahren sie weder aus Chorazin, noch aus Bethsaida, noch aus Kapernaum. Und man fragt sich ja, Leute, was ist denn dann das Problem? Und dann kommt es ja noch doller. Diese Städte, sagt Jesus, sollen schlimmer sein als Tyros, Sidon und Sodom. Die waren bekannt, Sie müssen das mit den Ohren eines Israeliten hören, als total verruchte Städte. Schauen Sie, Sidon und Tyros befindet sich oben links auf unserer Skizze. Also, wenn Sie so wollen, im Westen, oben am Mittelmeer. Und Sodom befindet sich unten rechts am unteren Ufer oder in der Nähe, sagen wir mal, des östlichen Ufers des Toten Meeres. Und diese Städte hatten einen ausgesprochen zweifelhaften Ruf. Die galten als der Gipfel des Heidentums. Das wäre so, als wenn Jesus gesagt hat, Hannover wird es im Gericht schlimmer ergehen als der Bronx mit ihrer Kriminalität. Oder als St. Pauli mit seiner Prostitution. Oder als den schlimmsten Drogenvierteln von Frankfurt. Hannover wird es schlimmer ergehen als der Bronx, Frankfurt Hauptbahnhof und St. Pauli. Warum? Was haben Chorazin, Bethsaida und Kapernaum sich vorzuwerfen? Das steht in Vers 20. Da heißt es schlichtweg, sie hatten nicht Buße getan. Verstehen Sie? Jesus wirft denen nicht vor, was sie getan haben, sondern Jesus wirft denen vor, was sie nicht getan haben. Das ist das Spannende hier. Das waren vielleicht ganz nette Leute. Die haben sich wahrscheinlich auch etliche Predigten von Jesus Christus angehört. Die haben nicht bewusst Nein gesagt zu Jesus. Die haben ihn auch nicht den Hang runtergestürzt wie die Leute von Nazareth. Tja, was war denn dann aber das Problem? Die haben sich von Jesus aber auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die sind über Jesus und seine Predigt einfach zum Alltagsleben und zur Tagesordnung übergegangen. Und darum haben sie ganz klar Nein gesagt zu Jesus und seinem Anspruch. Ich nenne das mal das unbewusste Nein. Schauen Sie, obwohl er in ihrer Gegend so lange aufgetreten war, er hatte dort viele Predigten gehalten, er hatte dort viele Wunder getan. Er hatte mit diesen Wundern seine Autorität unter Beweis gestellt, seine Vollmacht, seine Glaubwürdigkeit. Hier ist dreimal in Vers 20, in Vers 21 und in Vers 23 die Rede von seinen Taten. Da steht wörtlich meistens das Wort Dynameis. Daher kommt unser Wort Dynamit. Das waren machtvolle, dynamische Wundertaten, die Jesus dort vollbracht hatte. Und die zeigten hier, in Jesus kommt wirklich Gottes Macht auf euch zu. Hier begegnet euch Gottes Bote aus der Ewigkeit, sein eigener Sohn. Er will euch helfen. Wendet euch Gott zu. Gebt ihm Antwort. Ihr müsst aufwachen, Leute. Jesus Christus steht vor eurer Tür. Er will euer Leben in Ordnung bringen. Und er hat die Macht dazu. Das war die Botschaft. Man kann sagen, Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, diese Städte waren in Gottes Augen besonders privilegiert. In dieser Region hatte Jesus die Bergpredigt gehalten. In dieser Region hatte die Speisung der 5000 stattfinden können. In Bethsaida hat er zum Beispiel kurz vorher einen Blinden geheilt. Bethsaida, das war auch die Heimatstadt von Petrus, Andreas und Philippus, den Jüngern. Und an diesen Jüngern konnten die Leute doch die Veränderung ablesen, die ein Mensch erfuhr, wenn er anfing, mit Jesus Christus in Gemeinschaft zu leben. Und doch sagt Jesus hier in Vers 21, wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyros und Sidos geschehen wie bei euch, die hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen als am Tage des Gerichts. Und Kapernaum? Kapernaum wird da nochmal besonders hervorgehoben, das ist auch interessant. Denn Kapernaum war ein Hauptquartier von Jesus. Kapernaum wurde auch bezeichnet als seine Stadt. Hier kannten sie ihn eigentlich besonders gut. Hier war er oft zur Unterkunft. Von Kapernaum werden besonders viele Wunder berichtet. Eins davon haben wir ja vorhin in der Lesung gehört, aus Lukas 7. Aber das war nur ein Beispiel von vielen, wie er da den Knecht des römischen Centurios geheilt hat. Hier hat er die Schwiegermutter seines Jüngers Petrus gesund gemacht. Hier hat er die Tochter eines Mannes namens Jairus auferweckt. Hier hat er Gelähmte geheilt. Hier hat er Dämonen ausgetrieben, wie das Neue Testament berichtet. Und doch sagt Jesus dann in Vers 24, es wird dem Land der Sodomer erträglicher gehen am Tage des Gerichtes als dir, Kapernaum. Und das ist nun für jüdische Ohren überhaupt nicht mehr zu ertragen, überhaupt nicht mehr auszuhalten. Sodom hatte einen noch viel schlechteren Ruf als Sidon und Tyrus. Sodom, das ist ja sprichwörtlich geworden. Sodom, das war der feststehende Begriff für die Auflehnung gegen Gottes Gebote. Bis heute haben wir den Ausdruck Sodomie in unserem Sprachschatz, nämlich für den sexuellen Verkehr zwischen Menschen und Tieren. Und das ist benannt nach dieser Stadt. Und Jesus sagt deutlich, Leute, es wird euch noch schlimmer ergehen als Sodom. Die Stadt lag früher wahrscheinlich am südlichen Ende des Toten Meeres, da wo wir sie jetzt eingezeichnet haben. Als Jesus darüber redet, ist sie bereits von der Landkarte verschwunden. Also da hatte schon das Gericht Gottes gewissermaßen sichtbar gegriffen. Und Jesus nimmt jetzt davon nichts zurück. Jesus setzt voraus, ja, auch im Endgericht werden die Leute von Sodom ihre gerechte Strafe bekommen. Aber du, Kapernaum, du wirst noch viel schlechter dran sein. Das ist hart. Warum? Warum? Weil dir, Kapernaum, Gott viel, viel näher gekommen ist. Weil Gott in deinen Straßen, Kapernaum, viel deutlicher noch aufgetreten ist. Durch seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Und Kapernaum, du hast trotzdem nicht reagiert. Und sie sehen an diesem Vergleich zwischen Sodom und Kapernaum eines, was Jesus ganz klar macht. Auch die schlimmste moralische Verfehlung, auch der frechste Verstoß gegen Gottes Gebote, auch Sodomie, ist nicht so schlimm in Gottes Augen wie die bleibende Gleichgültigkeit gegen Jesus. Das wird an diesem Vergleich deutlich. Man liest da erst so drüber hinweg und sagt, naja, Kapernaum wird schlimmer gehen als Sodom. Aber man muss sich klar machen, was dahinter steht. Das heißt, die schlimmste moralische Verfehlung, die ein Mensch auf sich laden kann, ist am Ende nicht so schlimm in Gottes Augen wie die Gleichgültigkeit gegenüber seinem Retter, Jesus Christus. Und man muss noch dazu sagen, je mehr einer von Jesus erfährt und weiß, umso unentschuldbarer ist es, wenn er sich doch ihm nicht zuwendet. Je besser ein Mensch über Jesus Christus informiert ist, umso schlimmer wird es für ihn am Ende sein, wenn er nicht angemessen auf Jesus reagiert hat. Und deswegen können auch wir uns nicht rausreden. Wir stehen gewissermaßen Seite an Seite mit Bethsaida und Kapernaum. Wir haben noch mehr Informationen über Jesus als die damals. Natürlich, uns gegenüber hatten die den Vorteil, dass die live dabei waren. Die haben seine Wunder mit eigenen Augen gesehen. Das haben wir nicht. Wir haben immerhin die zuverlässigen Berichte im Neuen Testament. Aber wir wissen schon die entscheidenden Tatsachen über Jesus, die damals noch nicht wussten. Wir wissen inzwischen, dass Jesus gestorben ist am Kreuz für unsere Sünde. Wir wissen inzwischen, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Das alles, was wir wissen, das wussten die noch nicht. Und deswegen stehen wir mindestens genauso in der Verantwortung vor Gott wie damals die Leute von Kapernaum. Und das ist der eigentlich aufregende Punkt an diesem ganzen kontroversen Bericht hier. Das Nein gegenüber Jesus wird im jüngsten Gericht einmal härter bestraft als alle Verstöße gegen die 10 Gebote. Und das ist ganz gleich, wie wir Nein gesagt haben zu Jesus. Ob wir das emotional oder kühl gemacht haben, ironisch oder spöttisch, ob wir bewusst Nein zu Jesus gesagt haben und ihn gewissermaßen prinzipiell nicht in unser Leben eingelassen, oder ob wir ihn eher übergangen haben und links liegen gelassen haben, ob unser Nein zu Jesus ein ironisches war oder ein kämpferisches oder ein spöttisches Nein, am Ende wird das ganz egal sein. Wer Nein sagt zu Jesus, über dessen Leben steht am Ende Gottes Nein. Wer zu Jesus Nein sagt, zu dem sagt Gott der Vater Nein. Wie ich auf Jesus reagiere, so reagiert Gott auf mich. Und merken Sie, hier kehrt sich unsere Fragestellung vom Anfang plötzlich um. Entscheidend ist nicht, wie wir über Gott denken. Das ist auch wichtig. Aber das ist nicht das Entscheidende, was wir für Vorstellungen von Gott haben, sondern noch viel entscheidender ist, wie Gott über uns denkt. Nicht Gott steht zur Disposition, sondern unser Leben. Nicht er ist von unserem Urteil abhängig, sondern wir von seinem. Das macht Jesus hier deutlich. Er sagt, es wird dieses Gericht geben. Und einer der größten Prediger Englands im letzten Jahrhundert, Martin Lloyd-Jones, der hat gesagt, wenn du die Stellen aus der Bibel entfernst, die mit Gottes Gericht zu tun haben, dann wird deine Bibel wesentlich dünner. Und sogar die Archäologie bestätigt ja, wie ernst dieser Ausruf Jesu über die Städte gemeint war. Sowohl das alte Chorazin als auch Bethsaida als auch Kapernaum sind heute von der Landkarte verschwunden. Beziehungsweise nur noch als Ruinen erkennbar. Ich bin selbst auf den Ruinen von Chorazin herumgeklettert. Das war sehr beeindruckend, das zu sehen. Und wie gesagt, Kapernaum wurde 400 nach Christus bereits durchs Erdbeben zerstört. Aber die vierte Stadt in dieser Region, die sehen Sie hier auch auf Ihrer Karte, nämlich Tiberias, die gibt's bis heute. Die erblüht bis heute in schönster Pracht und verdient viel Geld an den Touristen. Tiberias war hier von Jesus nicht erwähnt worden. Aber all die Städte, die er genannt hat, sind als Städte verschwunden. Und dieses Gericht über die Städte ist ein Beispiel, ein Vorbild dafür, wie ernst Jesus am Ende das Gericht über die einzelnen Menschen nehmen wird. Einer hat das sehr farbig ausgedrückt. Er hat gesagt, im großen Chor des Lebens ist es einfach mitzusingen. Aber eines Tages wird jeder von uns vor Gott solo singen müssen. Im großen Konzert des Lebens ist es einfach mitzusingen. Aber eines Tages wird jeder von uns vor Gott solo singen müssen. Und darum hat Jesus so offen gewarnt, hier auch in dieser öffentlichen Rede. Er hat gewarnt, weil er weiß, es gibt nur eine Möglichkeit, sich auf dieses Solo vor Gott richtig vorzubereiten. Und das besteht darin, dieser eine Weg, dass ich mich rechtzeitig Jesus Christus zuwende. Und deshalb lassen Sie mich das zum Schluss noch klären. Wie sagt man Ja zu Jesus? Wie wendet man sich Jesus zu? Wie sieht die angemessene Reaktion aus auf das, was Jesus hier sagt? Was hätten denn die Menschen von Chorazin, Bethsaida und Kapernaum bitteschön tun sollen? Und viele haben es ja getan. Die Antwort steht hier schlicht in Vers 20. Sie hätten Buße tun sollen. Was heißt Buße? Buße heißt Umkehr, dass ich total umkehre zu Christus. Buße heißt nicht nur einfach, dass ich mein Bußgeld bezahle. Oder dass mir eine Sache leid tut und dann habe ich eben Buße getan. Sondern Buße in der Bibel bedeutet unendlich viel mehr. Es bedeutet, dass ich die Richtung meines Lebens ändere. Buße bedeutet, dass ich kapiere, ich kann nicht so weitermachen mit Gott, wie ich es bisher getan habe. Sondern es muss zu einer grundsätzlichen Umkehr kommen. Ich kann nicht so weitermachen mit meiner Gleichgültigkeit gegenüber Jesus. Ich kann nicht so weitermachen mit meinen oberflächlichen Vorstellungen zu Gott. Und so beginnt Buße mit dem ersten Schritt, dass ich mal bereit bin, über mein Leben grundsätzlich nachzudenken. Das ist immer der erste Schritt der Buße. Dass ein Mensch anfängt zu denken. Dass ein Mensch sagt, Menschenskinder, ich kümmere mich in meinem Leben um meine Familie, um meinen Beruf, um alles Mögliche. Aber kümmere ich mich auch um Jesus? Nehme ich Gott überhaupt ernst? Das ist der erste Schritt zur Buße. Und der zweite Schritt ist, dass ich dann zugebe, ja, das stimmt, was Jesus sagt. Ich wollte eigentlich über mein Leben immer selber bestimmen. Ich habe Gott nie so in mein Leben einbezogen, wie er es zu Recht verlangt. Ich habe ihn nicht wirklich geliebt und geehrt. Ich bin im Prinzip mein eigener Gott und mein eigener Herr geblieben bis heute. Ich sehe das ein und ich gebe das zu. Und der dritte Schritt ist dann, dass ich sage, Herr, ich gebe deinem Urteil über mein Leben Recht. Und ich danke dir, dass du einen Ausweg aus meiner Schuld gefunden hast. Dass du, Jesus Christus, damals am Kreuz von Golgatha die Strafe getragen hast und dass das auch für mich gilt. Und ich bitte dich jetzt um Vergebung. Und ich möchte von nun an zu dir gehören. Ich bin bereit, dir zu vertrauen. Ich bin bereit, mein Leben in deiner Spur zu leben, mit all den Unvollkommenheiten, die mein Leben auch weiterhin noch belasten werden. Aber ich will dir glauben. Ich will deine Vergebung. Und ich will nicht so enden, wie die Mehrzahl der Leute in Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Rette du mich. Das ist Buße. Das bedeutet Umkehr meines Lebens. Das ist nicht einfach eine moralische Anstrengung, dass ich versuche, ein paar kosmetische Korrekturen anzubringen, sondern das bedeutet, ich kapiere, ich habe bisher ohne eine persönliche Lebensverbindung zu Christus gelebt. Und ich werfe mich jetzt im übertragenen Sinn in seine Arme. Ich greife nach seiner Vergebung. Ich vertraue meinem Leben ihm persönlich an. Das ist Buße. Der Theologe Werner de Boer, der war schon längst Pastor, aber er sagt von sich selbst, dass er eigentlich nie Buße getan hatte und dass ihm seine Situation vor Gott auch nie so richtig bewusst gewesen wäre. Er hat eben so Theologie studiert und dann irgendwie angefangen und dann 1945 in den Kriegswirren, da verlässt er fluchtartig seine anvertraute Gemeinde in Stolp und kurz danach wird dem 46-jährigen de Boer bewusst, das war Verrat. Und dann beginnt das hier, was wir als Buße beschreiben. Dann fängt er zum ersten Mal grundsätzlich an, sein Leben vor Gott in Frage zu stellen. Und ihm wird bewusst, wie viel bedeutet mir Jesus Christus eigentlich bisher? Er bedeutet mir so gut wie nichts. Und er schreibt wörtlich, ich musste erkennen, wer ich wirklich war. Es war an mir persönlich nichts mehr, worauf ich mich vor Gott stützen konnte. Jeder Boden unter meinen Füßen war dahin. Aber jetzt erfuhr ich, dass uns über diesem Abgrund der Verlorenheit nur die Arme des Gekreuzigten halten können, der an unserer Stelle das Gericht erlitt. Und so wurde dieses Jahr 1945 zur Wende im Leben des Pfarrers Werner de Boer. Da machte er deutlich, da wurde ich erst Christ. Da begriff ich, wer Jesus Christus ist und wie sehr ich ihn brauche, um mit Gott ins Reine zu kommen und nicht verloren zu gehen und nicht in der Hölle zu enden. Und wir sehen, wenn Jesus uns zur Buße ruft, dann ist das erstmal nicht nur ein Nein, sondern dann ist das ein ganz dickes Ja, das Gott über unserem Leben spricht. Wenn einer sagt, kehr um zu mir, komm her, vertrau dich mir an, dann heißt das ja, ich will dich, ich will dir helfen, ich will dich rausziehen aus dem gefährlichen Lebensweg, auf dem du dich jetzt befindest. Und so ist Jesus auch hier am See Genezareth ja aufgetreten. Über viele Monate hinweg. Gottes erstes Wort an Chorazin und Bethsaida und Kapernaum enthielt immer auch ein lautes Ja. Jesus hatte monatelang Gottes Einladung ausgerichtet. Er hat gesagt, ja, ihr seid auf einem gefährlichen Weg in den Abgrund, aber ihr sollt umkehren. Ich öffne euch die Tür. Ich komme auf euch zu. Gott sagt, er will euch haben. Er will eingreifen in euer Leben und eure Schuld vergeben. Aber Kapernaum, Bethsaida und Chorazin haben sich in der Mehrheit nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und Jesus sagt hier deutlich, wer Gottes Ja an sich abprallen lässt, wer den Ruf zur Buße dauerhaft überhört, für den bleibt am Ende nur noch Gottes Nein übrig. Das ist die Logik des Neuen Testaments. Und dennoch hat Gott dafür gesorgt, dass bis heute sein Ja laut und deutlich in diese Welt hineingesagt wird. Jeder Mensch hat Zugang, fast jeder Mensch Zugang, eine Bibel zu lesen. Und wenn wir Gottes Ja hören, dann führt er uns immer wieder an diesen einen besonderen Ort, wo Gottes Nein wie ein Blitz eingeschlagen hat. Und weil damals Gottes Nein wie ein Blitz einschlug, verdunkelte sich die Sonne und es gab ein Erdbeben. An diesem Ort, da hat Gott alle Schuld der Menschheit gerichtet. An diesem Ort, da hat Gott die volle Strafe für alle Sünde und Gottlosigkeit seinen eigenen Sohn treffen lassen. Dieser Ort ist das Kreuz von Golgatha. Und an diesem Ort, wo Gott am lautesten und schmerzlichsten Nein sagen musste, weil Gott heilig ist, und Schuld nicht einfach stehen lassen kann. An diesem selben Ort sagt Gott jetzt sein lautestes und klarstes Ja. Zu jedem Menschen, der Buße tut. Zu jedem, der umkehrt, zu Jesus bis heute. Ich schließe mit Walter Kempowski, dem großen deutschen Schriftsteller, der am Freitag gestorben ist. Sie haben das gelesen. Ich habe eines seiner letzten Interviews mit dem Deutschlandfunk gehört. Und da sagte Kempowski, ja, er hoffe schon darauf, in den Himmel zu kommen, aber er würde sicherlich nicht für seine 42 Bücher, die er geschrieben hätte, in den Himmel kommen. Und was nicht gesagt wurde, das habe ich natürlich gleich mich gefragt, aufgrund wessen hofft er, in den Himmel zu kommen? Ein Studienfreund von mir ist Pastor dort in der Nähe des Ortes in Gyumnatum, wo Kempowski gelebt hat. Und es war nie möglich, mit ihm in ein richtiges Gespräch über den Glauben einzutreten. Und vor einigen Monaten hat ein Spiegelreporter Kempowski noch einmal besucht. Er hat darüber einen großen Artikel im Spiegel geschrieben. Ihm war aufgefallen, dass auf dem Flügel in einem der großen Räume dort ein Choralbuch mit Liedern von Bach liegt. Und er hat Kempowski natürlich darauf angesprochen. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch hart Urteil hat gesprochen? Und Kempowski hat gesagt, ja, das spiele ich oft. Ich spiele immer gerne morgens und abends einen von diesen Bach-Chorälen. Aber tja, der Text Urteil, Schuld, Missetaten, das sei wohl wahr, aber unbedingt aufbauend sei dieser Text nicht gerade. Manchmal, so Kempowski, singe er ein bisschen mit. Und dann fange ich meist an zu weinen. Johann Sebastian Bach hätte gesagt, lieber Kempowski, es gibt nichts Aufbauenderes, als sich klarzumachen, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Missetaten gestorben ist. Denn wer Vergebung sucht, wer zu Buße bereit ist, dem wird Christus alles schenken. Ich weiß nicht, was in Walter Kempowskis letzten Stunden passiert ist. Ich würde es ihm so sehr wünschen, dass er nicht bei den Bach-Chorälen dort am Flügel stehen geblieben ist, sondern dass er doch noch zu dem gefunden hat, von dem die Bach-Choräle singen. Und so schließe ich mit einem Choral, den Bach ursprünglich nicht selbst vertont hat, aber den er besonders geliebt hat und den er dann an eine markante Stelle seiner Matthäus-Passion auch eingebaut hat, wo er zu Jesus sagt, nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. So zu Jesus kommen, das ist Buße. Zuzugeben, dass ich ihn brauche, der den Zorn Gottes für mich ertragen hat. Und Jesus Christus ruft uns. Er ruft jeden, der noch nicht so zu ihm umgekehrt ist und sage, komm, komm und beuge dich vor mir, sagt Christus. Ich will dir alles schenken. Amen.